Wir liegen vor dir im Gebet und vertrauen nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Mit diesem Losungswort von heute Morgen aus Daniel 9, Vers 18 möchte ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Gottesdienst wird an manchen Stellen recht herausfordernd sein, sowohl von Inhalten her als auch von manchen Elementen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns alle zu dem Stück weit stellen und dass der Gottesdienst gelingt und das, was wir durch Gott vermitteln wollen, dass es ankommt. Es geht um verdrängte Schuld, unvergebene Schuld, teilweise auch tonnenschwere Schuld, in einem Beispiel auch todeswürdig, auch das kommt in einem Beispiel noch dran. Und ja, ich bin gespannt auf die Feedbacks hinterher, beim Kaffee und Tee draußen. Und ja, ich denke so zum Warmlaufen, dass wir so auch wirklich Gott irgendwo auch stellen, dass wir bei ihm ankommen, vor seinem Thron ankommen, uns vor ihm versammeln, gehen wir zusammen in die Anbetungszeit und stehen dazu auf.
Thank you. der Herr.
Thank you.
Wir beten zusammen und bleiben dabei sitzen. Himmlischer Vater, in Jesu Namen beten wir dich an und wir wünschen uns, dass du in unsere Mitte kommst, dass du uns segnest, uns ansprichst, uns erreichst, unser Herzen erreichst, uns gute Gedanken gibst, die zu dir führen, dass du uns gewinnst, dass keiner wieder so weggehen muss, wie er gekommen ist, sondern hier vielleicht auch Schuld abladen kann, was vor dich bringen kann. Vielleicht auch Schuld ganz neu erkennen kann, in irgendwelchen Ecken, wo es noch geschlummert hat, und das endlich mal rauskramen und entlasten. Danke, dass wir immer wieder die Gelegenheit haben, ob hier im Gottesdienst oder in Zweierbeziehungen, im Gespräch, in der Seelsorge. Du bist dabei. Vielen Dank dafür. Amen. Jetzt geht es am Klavier weiter mit einem sehr schönen Lied, das ich sehr schätze. Aber der Herr ist immer noch größer. Größer als Leid, als Angst, als Schuld. Und ich finde, das ist ein sehr tröstliches Lied, aber auch ein Lied, das auch ein Stück weit zum Thema hinführt. Denn wir reden heute auch über ein Beispiel, das Rolf Zürus noch näher ausführen wird, wo es um eine Riesenschuld geht. Die kann man gar nicht beschreiben. Aber trotzdem ist der Herr immer noch größer.
Liebe Gemeinde, ich erfahre gerade, dass Wolfgang Weber gestorben ist. Und das beschäftigt uns, das bedrückt uns. Und ich denke, das gehört auch zu dem Thema dieses Gottesdienstes, Tod und Leben. Wolfgang Weber, der lange Zeit mit seiner Frau Waltraud zu unserer Gemeinde gehörte, uns hier auch begleitet hat in vielen Jahren und wichtig war, ist dann zu unserer Gemeindegründungsarbeit nach Dortmund West gegangen, hat sich auch dort mit ganzer Kraft und Herzen eingebracht, aber eben auch mit seinem schwachen Herzen, das schon viele Jahre schwer erkrankt ist. Und an dieser Erkrankung ist er nun auch verstorben. Wenngleich die Geschwister nicht mehr zu unserer Gemeinde gehören, betrifft uns das, berührt uns das. Und gerade weil es eben um Tod und Leben geht und die Verheißung ewigen Lebens für alle, die glauben, wollte ich das jetzt hier gerne ansagen und möchte für das Paar auch beten und euch noch sagen, dass die Beerdigung ist am Freitag um 14 Uhr auf dem Friedhof in Eichlinghofen. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wenn wir heute diesen Gottesdienst feiern und uns dessen erinnern, dass du es bist, der vom Tod errettet, der alle Schuld vergibt und das Unheile heil macht. Herr, dann danken wir dir dafür, dass du den Wolfgang zu dir genommen hast in dein Reich. Wir danken dir dafür, dass er auch ein Mensch war, der dich kennengelernt und erfahren hat als eine Stärke seines Lebens. Herr, und wir bitten ganz herzlich für Waltraud, die ihren Mann verloren hat, um den sie so oft auch gebangt hat in dieser schlimmen Erkrankung. Herr, wir haben eben gesungen, du bist der Erlöser, der Retter, der Heiland. Ich bitte dich, dass über aller Traurigkeit und Verzweiflung dieser Sieg siegt, dein Sieg und dein Leben. Tröste bitte die Familie. Amen.
Ja, in so einem Gemeinschaftsteil, den wir jetzt zusammen noch kurz haben wollen, möchte ich einmal alle unsere Gäste herzlich begrüßen, auch die heute zum ersten Mal hier sind. Ich hoffe, Sie fühlen sich hier bei uns wohl und kommen wieder. Und wenn es Fragen zu unserer Gemeinde gibt oder ja, einfach Kontaktwunsch, wir haben draußen so einen kleinen Infopoint, wo auch liebe Leute stehen, die dann erste Fragen gern beantworten und auch vermitteln. Ja, mit Gemeinschaft geht's weiter.
Und für alle diejenigen, die gerne essen, und zu denen gehöre ich, wie man sieht, mit dazu. Essen ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Besonders halt, wenn ich mit netten Menschen zusammen bin und ihnen begegne. Jetzt haben wir draußen kein gutes Wetter. Wir können nicht eben im Garten was aufschlagen und gemeinsam essen. Deshalb die Idee, in 2 Wochen, merkt euch den 15. Februar, nach der Gemeinde, bin ich mit einigen Leuten bei dem tollen Chinesen hier vorne ein paar Meter weiter. Und die Einladung gilt an alle, die Lust haben, mitzukommen, gut zu speisen und vor allen Dingen auch für diejenigen, die die Gemeinde noch nicht gut kennen, einfach halt bei Speis und Trank, ne, das eine oder andere Gespräch zu führen, uns kennenzulernen. Und ich kann euch das sagen, beim Essen sind die besten Gespräche, das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Also 15.02. ungefähr 12.30 Uhr, 13 Uhr, ich sage das dann nochmal im Gottesdienst an, drüben bei diesem tollen Chinesen, 250 Meter die Straße lang.
Also einladend im Sinne davon, dass jeder seine EC-Karte selber mitbringt. Also das würde unseren Etat sprengen. Also ich glaube, also Gabi und ich werden wohl auch mitgehen und freuen uns drauf, wenn noch viele andere mitgehen. Dann nehmen wir noch mal kurz den Flyer zur Hand. Steht ja einiges schon drauf, aber ich möchte trotzdem einige Punkte hervorheben. Morgen Abend geht es gleich weiter mit dem KIGO-Seminar, Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern. Dann am Donnerstag und am Samstag für die Frauen, Tauschbörse, das wird sicherlich lustig. Gabi wollte auch schon mal hin, hat es aber nicht geschafft letztes Mal, da habe ich ja viel Gutes von gehört. Und eben das Frühstückstreffen für die Frauen, also sozusagen die Gegenveranstaltung zum Männerfrühstück, ja auch da wird sicherlich herzlich zu eingeladen. Die Osterkarten und Flyer und Plakate liegen aus und können reichlich mitgenommen werden und eben verteilt werden bei Bäcker, Arztpraxen, Friseur, dass wir wirklich da uns in der Werbung breit aufstellen. Und eben der neue Gemeindebrief Forum und der Terminplan ist erschienen und liegt in den Fächern und in dem Schriftenständer. Und alles Weitere kann man eben auch nachlesen auf unserer Internetseite fegdortmund.de und sich da weiter informieren. Wir wollen jetzt in ein Fürbittegebet eintreten und dafür habe ich drei Leute vorher schon angesprochen, die uns dann im Gebet leiten werden, in der Fürbitte für unsere Gemeinde, für unser Land und für die Welt. Und ich bitte, dass wir dazu aufstehen.
Schöpfer dieser Welt, der Herr aller Menschen. Aber wir sehen das unübersehbar und immer schlimmer, das Böse herrscht in dieser Welt. Zum Trost für uns ist es klar, dass du nicht die Übersicht verlierst. Aber Herr, es gibt so viele Menschen, die leiden müssen und diesen Trost gern hätten. Du siehst, Herr, Gewalt herrscht, Verfolgung, Vertreibung, der Tod. Wir sehen es immer mehr, Herr, dass es eine unerlöste Welt ist, in der das Böse herrscht. Und du hast auch einen Bund geschlossen mit deiner Gemeinde, zu der wir gehören. Und wir können darüber nicht einfach hinweggehen. Wir sehen diese Sünde und bitten dich, dass du diese Welt erlöst. Wie, Herr, das wissen wir nicht. Aber bitten dürfen wir dich. Wir bitten dich, dass du uns bereit machst, dein Evangelium anzuwenden in unserem Alltag. Beitrag in Fürbitte für die Menschen, die unter Gewalt leiden müssen, für die Menschen, die ausgehen, ein Evangelium zu sagen, damit die gerettet werden, die du gerettet haben willst. Wir bitten dich gemeinsam, Herr, erbarme dich über deine Schöpfung, denn sie ist dein Eigen. Amen.
Amen. Dead Man Walking, das sagen die in den USA, wenn ein Gefängnismitarbeiter mit so einer langen Schlange von Leuten einen Raum betritt, wo dann gleich einer hingerichtet wird. Und das heißt so viel wie, der ist jetzt schon tot. Und nach diesem Spruch ist auch ein Film benannt worden, der ist vor knapp 10 Jahren in Kinos gekommen, sehr bewegender Film, der sich mit Todesstrafe und Schuld beschäftigt. Und wir haben ihn mal in Holzwickede gesehen und ich muss sagen, der setzt einen echt zu. Und ich persönlich habe mich hintergefragt, spontan, ist der Film jetzt für oder gegen die Todesstrafe? Und wer den Film sich anguckt, so antun will, wird sich die Frage auch stellen. Dazu war mehr in der Predigt und wir haben mal das Experiment gewagt, einfach in der Predigt einfach mal ein Stück von so einem Film, ein paar Minuten, einzuspielen, und das soll jetzt nicht heißen, dass Filme künftig die Bibel ersetzen in den Predigten, sondern einfach als Veranschaulichung gelten sollen und uns helfen sollen, ins Thema reinzufinden, an einem konkreten, hier wirklich extremen Beispiel. Also keine Angst, es sind keine Gewaltdarstellungen, es ist wirklich nur ein sehr intensives Gespräch, was wir zeigen, und ich denke mal, dem sollten wir uns mal aussetzen. Seid gespannt. Ja, in Zeiten, wo es mir sehr schlecht ging, da habe ich mal ein kurzes, aber sehr intensives Lied für mich gesungen, das ich so auch auswendig kenne. Meine Kinder kennen es auswendig, weil sie es immer an der Wiege gehört haben. Es ist ein Lied, das mich viele, viele Jahre begleitet hat und auch heute, ja, finde es auch mal schön.
Wie Sie sehen, Matthew, habe ich es geschafft.
Danke fürs Kommen, Ma'am. Dass eine Nonne mich besucht, ist echt ein Ding. Sie sind also Nonne?
Ja. Wenn Sie über irgendwas mit mir sprechen wollen, egal was, ich bin nur hier, um Ihnen zuzuhören.
Sie wirken ehrlich.
Wie meinen Sie das?
Schon mal sowas gemacht?
Nein.
Einen Mörder noch nie gegenüber gesessen wie jetzt?
Nicht, dass ich wüsste.
Sie wohnen in St. Thomas, ein Haufen Nigger da unten, knallen sich gegenseitig weg wie die Bierdosen auf dem Zaun. Als ich Ihren Brief gekriegt habe und da stand Helen drauf, dachte ich wieder, meine erste Ex-Alte hätte ihn fast zerrissen. Hat mich verraten, die Bullen angerufen. Macht aus unserem Kind eine Waise, die dumme Kuh.
Sie haben ein Kind?
Ja, ein Knacki mit Kind.
Junge oder Mädchen?
Mädchen.
Wie heißt es denn?
Sie fragen ganz schön viel.
Ich kenne Sie doch noch nicht.
Und was geht mich das an? Sie hatten doch geschrieben, dass Sie mit Armen arbeiten. Ihr Vater war doch Anwalt, ne? Sie kommen doch aus dem reichen Stall, oder?
Ja.
Und Sie wohnen im St. Thomas Viertel? Kapier ich nicht. Wer ist denn hier verrückter, Sie oder ich?
Wo ich arbeite, wohne ich auch.
Ja, im Slum.
Was ist mit Ihnen?
Ich wohne hier.
Ihre Familie war immer arm?
Wir haben hier kein Mitgeld in den Todeszellen.
Dann haben wir beide etwas gemeinsam.
Was denn?
Wir leben beide bei den Armen.
Fragen Sie gar nicht, was ich gemacht habe?
Der Anstaltspfarrer hat es mir gesagt.
Oh, Farley. Teufel, das ist ein wirklich frommer Mann. Verflucht. Ich habe gar keinen umgelegt. Carl hat voll angefangen zu spinnen.
Carl?
Vitello, der sollte lieber hier sitzen. Er hat voll angefangen zu spinnen. Ich hatte Angst, hab getan, was er wollte, hab den Jungen festgehalten, aber er hat sie umgebracht.
Sie haben zugesehen, wie er sie erschossen hat?
Ich sag Ihnen, wie es war, Mann. Vitello und ich waren völlig zu auf Alk, auf Acid, auf Speed, als das passiert ist. Ich hatte 2 Nächte nicht geschlafen, war völlig hochgedreht. Doch ich hab's nicht getan. Ich schwör's Ihnen bei Gott, ich hab keinen ermordet. Ellie.
Ellie?
So heißt sie.
Sie ist süß.
Sie ist jetzt 11 oder 12, ich weiß nicht. Sie kam zur Welt, als ich das erste Mal im Knast war. Hab sie noch einmal gesehen.
Wann war das?
Damals war sie 3.
Haben Sie ihr geschrieben?
Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie soll in Texas irgendwo sein, Pflegefamilie.
Bitte fertig werden, Miss.
Hören Sie, die werden hier den nächsten Blutrausch kriegen. Heute Abend knipsen Sie Tobias das Licht aus. Die Wachen schließen Wetten ab, wer der Nächste ist. Für mich steht's 1-1, nicht gut? Wie ich die Sache sehe, habe ich 2 Chancen. Bundesappellationsgericht oder Begnadigungsausschuss. Ich habe den Schriftsatz für die Berufung fertig, aber jemand muss ihn einreichen. Können Sie mir dabei helfen?
Sie schreiben einen Berufungsantrag?
Naja, mit dem Rücken gegen die Wand lernen Sie Jura ganz schnell. Ich bin ja auch besonders motiviert, bin ja schon 6 Jahre in der Todeszelle. Ich verschlinge jedes Rechtslehrbuch, was ich in die Finger kriegen kann. Und das sind alles Sachen über meinen Fall. Kopien der Urteile, Schriftsätze. Damit Sie ein bisschen schneller über mich und meinen Fall auf dem Laufenden sind. Fragen Sie mal rum. Treiben Sie einen Anwalt auf. Dann stellen wir einen Antrag auf Berufung. Sie kommen wohl nicht wieder, oder?
Oh, doch nur. Sind das Ihre einzigen Kopien?
Ich habe noch eine Kopie, aber die sind ja schwer zu kriegen. Wenn Sie mir nicht helfen wollen, dann behalte ich sie lieber.
Ich tue mein Möglichstes. Und vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Das eine sage ich Ihnen, Schwester. Ich kann keinem Menschen hier trauen. Aber Sie kommen... zu mir und kriechen mir nicht rein oder predigen diesen Höllen- und Teufelsmist. Davor habe ich Respekt. Sie haben Schneid und wo Sie wohnen, hat jeder Nigger eine Kanone.
Ja, ein kurzer Ausschnitt aus dem Film Dead Man Walking. Und die Hauptperson, die Akteure in diesem Film, das sind Matthew Ponslet, gespielt von Sean Penn. Er sitzt bereits seit 6 Jahren in der Todeszelle. Er ist verurteilt worden wegen brutaler Vergewaltigung und grausamem Mord an einem Teenagerpärchen. Und nun soll er binnen einer Woche hingerichtet werden. Und deswegen bittet er die katholische Nonne Hélène Préjean um Beistand und juristische Hilfe für ein Gnadengesuch. Und diese Hélène Préjean, das gibt diesem Film einfach nochmal so eine ganz andere Tragweite. Die ist... Wirklich eine Person. Sie wurde 1939 geboren und ist eine US-amerikanische Ordensschwester und Aktivistin gegen die Todesstrafe. Und sie hat auch tatsächlich Todeskandidaten betreut, anfangs mittels Brieffreundschaften und dann auch persönlich. Sie hat ihre Erfahrung in einem Buch niedergeschrieben, Dead Man Walking, und dieses Buch wurde zum Pulitzerpreis 1993 nominiert und es wurde auch Grundlage dieses Films Dead Man Walking. Was wir eben gesehen haben, ist, wie sie ihren ersten Kontakt mit dem verurteilten Matthew hat und sie lernt ihn kennen als einen arroganten und sexistischen, rassistischen und von jeglicher Reue weit entfernten Menschen kennen. Der beteuert seine Unschuld, er zeigt keinerlei Schuldbewusstsein. Was mich an diesem Film berührt und bewegt hat, ist, wie sich das wandelt. Wie er von diesem völligen Verschlossensein, von dieser völligen Ablehnung, dass er sagt, ich habe nichts damit zu tun, ich habe da gar keine Ahnung von, was da passiert ist, wie er sich langsam seiner Schuld stellt. Irgendwo kommt mir das bei ihm vor, als ob der einen blinden Fleck hat. Wisst ihr, was ein blinder Fleck ist? Also mir ist das zum Beispiel mal so gegangen, in meinen jungen Jahren, da habe ich gehört, Knoblauch sei gesund. Und dann habe ich mir eine ganze Knolle Knoblauch genommen und habe die gegessen. Es war so ein bisschen scharf, aber ich habe es runtergebracht. Und ich hatte das schon fast vergessen, als ich dann am Fahrkartenschalter war. Das war so ein Fahrkartenschalter, da musste ich mich runterbeugen, um mit der Frau am Schalter durch so ein Fenster zu sprechen. Und wie ich so mit ihr sprach, da wand sie sich mit Ekel im Gesicht ab von mir. Und ich war irritiert und sie gab mir zu verstehen, ich hätte Mundgeruch. Ich würde nach Knoblauch riechen. Blinder Fleck, das ist dieser Unterschied zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Ich nehme nichts wahr und der andere sieht etwas. Und leider ist das, was die anderen dann sehen, oft nicht positiv. Und in meiner Predigt heute und auch in diesem Film geht es um eine ganz besondere Art von blindem Fleck. Wisst ihr, wir können ganz gut mit unseren angenehmen Glanzseiten umgehen. Dessen sind wir uns auch in der Regel bewusst. Aber unsere dunklen Seiten, unsere Macken, unsere Unfähigkeiten, Fehler, da wo wir die Dinge überhaupt nicht hinkriegen, wo wir sie in den Sand setzen, die können und wollen wir nicht so gut erkennen. Da ist unser Blick getrübt. Ein persönliches Beispiel. Ich war so Anfang 20 und da sagte eine Freundin einmal zu mir, du, Rolf, du erzählst immer nur von dir selbst. Du hörst mir gar nicht zu. Und weißt du was? Jetzt reicht's mir. Jetzt höre ich dir auch nicht mehr zu. Das war neu für mich. So hatte ich mich noch gar nicht wahrgenommen. Und das verletzte mich auch. Ich fühlte mich verurteilt, abgelehnt. Und wenn wir so eine Reaktion kriegen, dann liegt ja folgende Reaktion auf unserer Seite auch nahe. Nämlich, dass wir sagen, dieser Mensch mag mich nicht. Der nimmt mich nicht so an, wie ich bin. Und dann ziehen wir uns zurück und setzen uns nicht mehr auseinander mit unserem eigenen problematischen Verhalten. Das haben wir dann erfolgreich verdrängt. Der blinde Fleck besteht weiter. Und noch einen weiteren, grundsätzlicheren Gedanken. Es ist ja eine Aussage in der Bibel, dass wir alle so eine dunkle Seite in uns tragen. Dass wir alle Schuld haben, dass wir alle der Vergebung bedürfen. Nicht nur dann, wenn uns so ein besonders grober Fehler unterlaufen ist, sondern jeden Tag neu. Und ist es dann nicht aber so? Wir leben als Christen Tag für Tag. Wir denken uns, Gott liebt mich, alles schick, ich bin eigentlich ganz gut. Und mir geht es so, wenn ich mich dann frage, wann habe ich eigentlich das letzte Mal ehrlich vor Gott irgendetwas bereut, Schuld bekannt, um Vergebung gebeten? Ist das nicht oft ganz lange her? Mir selber geht es so. Und jetzt fragst du vielleicht, ja und, was soll's? Wo ist das Problem mit dem blinden Fleck? Ich glaube, dass uns diese negativen Dinge oft gar nicht zugänglich, nicht bewusst sind. Wo ist das Problem damit? Und ich denke, das Problem ist größer, als wir ahnen. Zwei Dinge. Erstens, wir kommen mit Gott nicht klar. Und zweitens, wir kommen mit den anderen Menschen nicht klar. Und genau das ist es, was auch in diesem Film sichtbar wird. Dieser Matthew Ponslet, er hat seine Schuld, die er begangen hat, so von sich geschoben, so verdrängt, bis er da selber auch gar nichts mehr von weiß. Er will und er kann keine Verantwortung dafür übernehmen. Er hat kein Schuldbewusstsein. Und das Ergebnis ist, dass er ausgestoßen ist aus der Gemeinschaft der Menschen. In vielen Begegnungen, die Helen Prejean, diese katholische Ordensschwester, mit den Angehörigen hat, der Opfer, wird deutlich, wie Matthew Ponslet ausgestoßen ist, wie er wie ein Tier von anderen angesehen wird. Ein Monster, Abschaum, Gottes Irrtum, so bezeichnen sie ihn. Und er seinerseits ist arrogant, zynisch, kalt, asozial geworden. Das ist wie eine Mauer um ihn rum und nichts kommt mehr an ihn ran und er kommt nicht mehr zu jemand anderem. Er ist unfähig zu menschlichen Beziehungen. Und das Schöne in diesem Film ist, dass Schwester Hélène Préjean es dabei nicht belässt. Sie lässt sich nicht abschrecken von seiner überheblichen Art. Sie will den Menschen in ihm finden, auch wenn der ganz entstellt tief verborgen ist. Und so fragt sie, während sie auf der einen Seite so um Amnestie und Berufung kämpft, auch immer wieder nach, was war los in jener Nacht, wo du dein Verbrechen begangen hast? Und in dramatischen Gesprächen mit Poncelet ringt sie darum, dass er die Verantwortung dafür übernimmt. Denn nur so, das weiß sie, kann er Vergebung finden. Und bei dem entwickelt sich eine immer intensivere Beziehung zwischen ihm und ihr und sie lacht mit ihm, sie weist ihn in seine Grenzen, sie ermutigt ihn, sie fordert ihn heraus, sie weint mit ihm. Und Matthew Poncelet, dieser Schwerverbrecher, erlebt von Helens Seite Zuwendung, Respekt, Liebe, all das, was er nie zuvor in seinem Leben gekannt hat. Und ziemlich am Ende ihres gemeinsamen Weges sagt er mit leiser Stimme: Danke, dass Sie mich lieben. Und kurz vor seiner Exekution ist es dann soweit, er erkennt seine Schuld und er bereut mit gebrochener Stimme aufrichtig seine Tat. Und in diesem Moment zerbricht seine Mauer von Arroganz und Härte, hinter der er sich verschanzt hat. In diesem Moment gewinnt er sein menschliches Angesicht wieder. Er gewinnt seine Würde zurück, als er sich zu seiner Schuld stellt. Und Schwester Hélène Préjean spricht ihm Vergebung zu, sagt, du bist ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes. Und auf dem Weg zur Exekution sagt sie zu ihm, Christus ist hier. Ich möchte, dass du als allerletztes auf der Welt der Liebe ins Gesicht siehst. Also sieh mich an, wenn sie das tun, wenn sie dir die Giftspritze geben. Ich werde für dich das Gesicht der Liebe sein. Und da schauen wir uns jetzt noch mal einen kurzen Filmausschnitt zu an. Das ist der zweite.
Gib mir die Stiefel! Ich will meine Stiefel!
Ein erwachsener Mann kann so nicht sterben in Windeln und Pantoffeln.
Ich bin mit allem fertig! Nie mehr Gefängnis, nie mehr Gitter, nie mehr ein Leben im Käfig!
Schwester, Herr.
Ich werde jetzt sterben.
Du hast die Wahrheit erkannt und die Wahrheit hat dich frei gemacht.
Gott weiß die Wahrheit über mich. Und da, wo ich bald bin, ist es besser. Ich mache mir um nichts mehr Sorgen.
Nein.
Geht's Ihnen gut?
Ja, es geht mir gut. Christus ist hier.
Ich mache mir um nichts mehr Sorgen.
Das ist gut so. Hör zu. Ich möchte, dass du als allerletztes auf dieser Welt der Liebe ins Gesicht siehst. Also sieh mich an, wenn die das tun. Sieh zu mir hin. Ich werde für dich das Gesicht der Liebe sein.
Ja, ne.
Es wird Zeit zu gehen, Poncelet.
Kann Schwester Helen mich anfassen?
Ja, das darf sie.
Toter Mann kommt!
Sicherlich ein klares Statement zur Todesstrafe. Aber er erzählt auch von dem langen Weg, dem Kampf, den dieser Matthew Poncelet mit seinem blinden Fleck gehabt hat. Den Kampf darum, seine Schuld anzuerkennen, zu erkennen und dann Vergebung und Frieden zu finden. Und mich hat dieser Film tief berührt, weil dieser Kampf mit dem blinden Fleck der Schuld des Bösen auch mein Kampf ist, weil es unser Kampf ist. dieser Kampf mit dem blinden Fleck, das ist der Weg des Glaubens und der Weg der Erlösung. Jesus hat einmal eine Beispielgeschichte erzählt, die verdeutlicht, was dieser blinde Fleck mit Glauben zu tun hat. Und ich lese uns aus Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte: Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss: Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter, als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Zwei Männer, zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Der eine, ein Zöllner, hat einen Zugang zu seiner dunklen Seite gefunden. Er hat seinen blinden Fleck erkannt. Zöllner waren damals die Steuereintreiber. Sie kassierten Einnahmen jeder Art, Abgaben für den König und nahmen sich dabei oft auch ihren eigenen Anteil. Dabei wurden sie reich, aber auch unbeliebt. Dieser Mann steht ganz hinten. Er traut sich noch nicht einmal den Kopf im Gebet zu heben. Zerknirscht schlägt er sich an die Brust und betet: Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er ist betroffen und beschämt über seine dunkle Seite, aber er hält sie aus. Das ist eine Haltung, eine Herzenshaltung. Der andere, ein Pharisäer, nimmt nichts Schlechtes an sich wahr. Die Pharisäer waren zur Zeit von Jesus eine religiöse Gruppe im Judentum, die im 2. Jahrhundert vor Christus entstanden war. Sie wollten es endlich einmal ganz ernst nehmen mit Gottes Willen und Gebot. Nicht nur die frommen Zeremonien, nein, das ganze Leben, privates, berufliches, alles sollte von Gottes Gesetz, Gottes Gebot bestimmt sein. Und damit das auch klappte, hatten sie eine Reihe zusätzlicher Bestimmungen geschrieben, entwickelt, die sogenannte Halacha. Und die war für sie gleichwertig neben der Bibel des Alten Testamentes. Und sie hielten Abstand von dem normalen Volk, von allen, die es nicht genauso ernst nahmen wie sie. Dieser Pharisäer, er betet also: Gott, ich danke dir für mich. Ich bin okay, ganz anders wie dieses Pack hier im Tempel. Selbstvertrauen hat dieser Mann ohne Ende. Und er hat einen blinden Fleck, den er nicht erkennt. Das ist auch eine Herzenshaltung, eine Haltung von Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit und Arroganz und erstaunlicherweise eine Haltung, die hier aus Glauben erwächst. Aus dem Glauben an einen Gott, der viel von mir fordert und dem ich mit dem, was ich tue, gerecht werden kann und muss, damit er mich liebt. Was lernen wir daraus? Das Erste, der blinde Fleck. Und damit ist also unsere Unfähigkeit, unsere Schuld zu erkennen gemeint. Dieser blinde Fleck verhindert, dass wir Gott erkennen und erleben. Dass wir mit Gott in einer Beziehung leben können. Dass wir ihn hören und dass wir reden mit ihm und wissen, er hört uns, dass wir ihm vertrauen können. Dieser blinde Fleck führt dazu, dass wir mit Gott nicht klarkommen. Er ist dann für uns kein guter Hirte, sondern jemand, den wir fürchten müssen. Jemand, der sich uns entgegenstellt, der uns demütigt. Und das Zweite, der blinde Fleck verhindert, dass wir mit Menschen klarkommen. Der blinde Fleck verhindert, dass wir Gemeinschaft mit anderen Menschen erfahren. Wir haben für andere letztlich Verachtung nur übrig und sie umgekehrt für uns. Dieser blinde Fleck schafft Distanz, Abgrenzung. Das ist das eine, was wir lernen. Aber wir können es auch umgekehrt sehen. Wenn wir unseren blinden Fleck erkennen und überwinden, dann finden wir unseren Frieden mit Gott. Wir kommen mit Gott klar. Jesus sagt, dieser Zöllner ging gerecht, von Gott für gerecht erklärt nach Hause. Und Gerechtigkeit meint da nichts Juristisches, sondern wie so oft geht es in der Bibel bei diesem Begriff um Beziehung. Gott sagt, dieser Zöllner, dieser Abgabeneintreiber, er wird in der Haltung, wie er da steht, und betet mir gerecht. Und deswegen ist er mir auch recht. Gott heißt ihn willkommen. Dieser Zöllner erlebt, Gott mag mich. Gott hat Gefallen an mir. Und Gott nimmt ihn auf, nimmt ihn an. Dieser Mann findet bei Gott ein Zuhause. Und so geht es auch uns, so geht es dir und mir. Da, wo wir unseren blinden Fleck aushalten und uns dazu stellen, zu dem Dunklen in uns, da geht die Tür auf für einen tiefen Frieden mit Gott. Und umgekehrt gilt auch das andere. Da, wo wir unseren blinden Fleck erkennen, kommen wir klar mit anderen Menschen. Weil wir nicht mehr arrogant sein können, weil wir bescheiden sein müssen, weil wir Demut lernen, weil wir um unsere eigenen Grenzen wissen. Es gibt nichts Angenehmeres im Umgang als ein Mensch, der um seine eigenen Grenzen weiß. Aber es ist, so hilfreich das sein mag, den blinden Fleck zu überwinden, nicht einfach mit dem blinden Fleck. Es gibt da ein großes Problem. Ich vermute mal, niemand von uns hier, so wie wir sitzen, hat ein Gewaltverbrechen begangen. Aber doch haben wir alle mehr Mist in unserem Leben, als wir aushalten könnten, wenn wir es alles auf einem Haufen säen und betrachten müssten. Ist es nicht so? So viele Menschen, die wir verletzt haben. So viele gute Vorsätze, die du und ich gebrochen haben. So viele gute Ideen, die du und ich, die wir verraten haben. So viele Werte und Maßstäbe, die wir im Kopf bejaht haben, aber denen wir in der Praxis oft nicht gerecht geworden sind. Und deswegen heißt es schon in der Bibel, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde, ohne Schuld ist. Wäre uns das alles bewusst, dann würde uns dieser abgrundtiefe Graben zwischen dem, was wir eigentlich sein wollen und dem, was wir sind, fertig machen. Wir hätten Angst vor Verurteilung und Ablehnung durch andere. Ich glaube, wir könnten uns im Spiegel morgens nicht mehr anschauen. Deswegen denke ich, können und wollen wir diese Schuld nicht wahrnehmen, diesen gigantischen blinden Fleck. Was hilft uns da? Und da hat dieser Film so eine starke Botschaft. Matthew Ponslet, ein Mensch, der schlimmer nicht sein kann. Das, was er getan hat, schlimmer geht es ja kaum. Und Helen Prejean begegnet ihm mit Liebe. Sie schaut ihn ohne Vorurteil an. Sie begegnet ihm ohne Vorurteil. Sie hört ihm zu. Sie spiegelt ihm. Sie ist ihm ein Gegenüber. Und das half ihm, seine eigene dunkle Seite anzuschauen und auszuhalten. Und genau das ist der Weg, auf dem du und ich unseren blinden Fleck Schritt für Schritt erkennen und überwinden können. Und das ist auch der Weg des Glaubens. Das ist der Weg, wie wir im Glauben wachsen. Und das möchte ich uns jetzt gerne in einer kleinen Präsentation zeigen. Wie geschieht, dass wir im Glauben wachsen? Und Ich habe das mal versucht, so in einem Diagramm darzustellen. Also der Fortschritt ist die Achse nach oben, die Zeit ist die Achse nach rechts. So. Und dann fangen wir also irgendwie ziemlich weit unten hart bei Null an und dann lernen wir Jesus kennen, wir nehmen Jesus in unser Leben auf, wir empfangen Vergebung und dann wird es immer besser. Dann lernen wir dazu, wir entwickeln uns. Der eine ist da vielleicht etwas langsamer, der andere ist so richtig fix, aber es geht aufwärts. Vielleicht trifft das die Sache nicht ganz so. Vielleicht gibt es ja ein Auf und Ab. Es gibt Rückschläge. Aber was doch bleibt, ist, dass wir am Ende ziemlich gut dastehen. Wir haben viel geschafft, viel gelernt. Wir können uns freuen auf ein Leben, in dem wir so viel lernen durften und Jesus kann stolz auf uns sein. Das Problem bei der ganzen Sache ist ein Mehrfaches. Erstens, es stimmt so gar nicht. Also, wenn wir das Leben anderer anschauen, dann stellen wir fest, das ist in vielen Fällen überhaupt nicht so. Da wird es oft im Alter wieder schlimmer. Das zweite Problem, wenn es so wäre, wenn unsere Entwicklung so fortschreitend wäre, dann bräuchten wir ja immer weniger Vergebung, je besser wir werden. Und dann bräuchten wir auch immer weniger Gnade und immer weniger von Jesus. Und das widerspricht dem Evangelium. Und das dritte Problem, wenn das so wäre mit dieser ansteigenden Kurve, dann würden wir am Ende zurückschauen und sagen, gut, dass ich nicht mehr so bin wie früher. Und gut, dass ich nicht mehr so bin wie die anderen Menschen, die so sind, wie ich früher war. Und dann wären wir genauso wie die Pharisäer. Und dann hätten wir einen großen blinden Fleck wieder. Und wir würden verlieren an Wärme, an menschlicher Nähe, an Gottes Nähe, an Jesu Nähe, an den Früchten des Geistes, Liebe, Friede, Freude, Geduld, all das würde erkalten. Wie, frage ich dann aber, sieht der Weg des Glaubens aus, auf dem wir unseren blinden Fleck überwinden? Und schauen wir uns doch jetzt mal ein ganz anderes Modell von geistlichem Wachstum an. Auf der einen Seite ist da ein wachsende Erkenntnis von Gottes Wesen. Wie ist Gott? Wir erkennen seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Kraft, seine Heiligkeit, seine Einzigartigkeit. Und auf der anderen Seite Wachstum als ein wachsendes Bewusstsein meiner eigenen dunklen Seite, meiner Unzulänglichkeit. Das ist nicht einfach, das ist ein schweres Stück Arbeit. Und diese Entwicklung, die läuft ja auseinander, die bringt uns in eine immer größere Spannung. Ich verstehe immer mehr, so bin ich wirklich und so ist Gott. Und so sollte ich auch eigentlich sein. Und wie halten wir diese Spannung aus? Und wir halten diese Spannung nur dadurch aus, weil Jesus diesen Abstand überbrückt. Und je größer der Abstand wird, umso größer wird unser Verständnis von dem, was Jesus für uns getan hat, von seiner Gnade, von der Vergebung, die er uns schenkt, von davon, dass er uns liebt, trotzdem wir sind, wie wir sind. Das ist Wachstum, was besteht, was real ist, was nicht mit einem blinden Fleck einhergeht. Und wenn wir das für... Genau, das wollte ich hier noch einbinden. Wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen auf die Frage, wie gehe ich mit meinem blinden Fleck um? Wie lerne ich, den zu überwinden? Es ist Liebe, es ist Gottes Liebe, die mich befähigt, diesen Blick in die eigenen Abgründe auszuhalten. Ohne das geht es nicht. Ja. In dem Film sagt Matthew Ponslet, danke, dass Sie mich lieben. Das ist für mich Evangelium pur. Danke Gott, dass du mich liebst. Das ist die Grundlage für unsere Auseinandersetzung mit unserer dunklen Seite, mit unserem Versagen, mit unserer Gemeinheit, mit unserer Unbeherrschtheit vielleicht. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Aber wo? Lassen wir uns das sagen. Wo halten wir inne, damit wir das hören können? Oft ist doch unser Lebenstempo so hoch, da ist gar keine Zeit dafür, so etwas aufzunehmen. Matthew Ponslet sagt in diesem Film, warum muss ich erst sterben, damit ich Liebe erfahre? Das ist ein Kampf um Ruhe. Um die Ruhe, in der ich mir das von Gott zeigen und sagen lassen kann. Dass er mich anschaut, dass er mich liebt, dass er sagt, du, ich weiß, wie du bist und ich wende mich nicht ab. Ich halte dich aus, so wie du bist. Diese Zeit brauchen wir. Und wenn wir ständig auf Achse sind, wenn wir ständig laufen, dann hören wir das nicht. Und dann bleibt uns nichts anderes, als dich zu machen. Vielleicht möchtest du dir Zeit nehmen. Zeit nehmen, wo du dich einfach mal alleine in einen Raum setzt. Mit der Bibel, mit einer Kerze, mit irgendetwas, was dir hilft, diese Liebe Gottes anzuschauen, zu verstehen. Vielleicht möchtest du dir das sagen lassen durch ein Lied, was dich anspricht. Wir haben eben dieses Lied gesungen, Everyone Needs Compassion. Das ist so tiefgehend, was in diesem Lied gesagt wird. Das ist genau das, worüber ich hier spreche. Gott sieht dich voller Barmherzigkeit und Liebe an. Das ist das eine. Und das andere, wir brauchen die Zeit und die Ruhe, darüber nachzudenken, wo ist Schuld in meinem Leben? Das ist gar nicht so einfach und oft hilft ein Gebet. Herr, zeig mir, wo ich schief liege. Zeig mir, wo in meinem Leben Veränderung notwendig ist. Und ich bin sicher, Gott wird dieses Gebet erhören. Bekenne dann das, was du erkannt hast vor Gott und vor anderen Menschen. Ich glaube, dieser Kampf mit dem blinden Fleck, den können wir nur gewinnen. Da kommen wir nur weiter, wenn wir innehalten, wenn wir zur Ruhe kommen. Und wenn wir uns dem stellen, was wirklich zählt in unserem Leben, auf der einen Seite Gottes Liebe und auf der anderen Seite unsere Schuld, unsere Irrwege. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, wenn wir das erkennen, dann erleben wir Erlösung. Dann gewinnen wir unsere Würde ganz neu. Vielleicht können wir dabei auch einander helfen, so wie diese Ordensschwester das für diesen Schwerverbrecher getan hat. Zum Schluss ein Zitat. Ich weiß nicht genau, von wem es ist, aber wenn ihr die Quelle wisst, sagt's mir doch bitte mal. Das Evangelium ist, ich bin zerbrochener, als ich mir jemals eingestanden habe und gleichzeitig doch mehr geliebt und mehr angenommen, als ich es mir jemals erhofft und erträumt habe. Amen. Ja, jetzt 2 Minuten Zeit, um über das, was wir jetzt bedacht und gehört haben, nachzudenken und auch zu beten.
gibt noch eine schöne Parallele zu dem Film. Und zwar, mir ist gerade dieser Verbrecher am Kreuz eingefallen. Der hat zu Jesus gesagt, so aus den letzten Worte vielleicht, denk an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und Jesus sagt zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Himmelreich sein. Und eigentlich ist dieser Dead Man Walking ein Ever-Living Man Walking, weil der ist ja, hat ja seine Vergebung bekommen und Frieden mit Gott und geht auch so in das Himmelreich. Ja, wer jetzt vielleicht nicht ganz so schwer Junge ist, oder, aber trotzdem vielleicht diesen schweren Blick, diesen blinden Fleck an sich erkannt hat und vielleicht Gesprächsbedarf hat, wer einfach gesehen hat, das habe ich heute angesprochen, das ist, hat mich berührt und vielleicht reicht eine Kerze nicht, dann ist hier Gelegenheit, bei der Bank hier, bei den Palmen, ja, über sich beten zu lassen, ein Gespräch zu führen. Das ist dann auch eine Helen oder wer immer und ist für ein Gespräch da. Ich hoffe, wir haben zum Schluss noch das Lied, was wir vorher nicht geschafft haben. Hast du es noch auf der Platte oder dass wir vielleicht zum Schluss das noch einspielen können? Dann würde ich jetzt Rolf bitten, uns den Segen zuzusprechen. Und vielleicht kriegen wir das Lied noch an die Wand. Wir stehen dazu auf.
Und der Friede Gottes, der höher ist und der größer ist als alle Schuld in deinem Leben, der bewahre dich durch Jesus Christus. Amen.